So, einen wunderschönen guten Morgen. Ich freue mich hier zu sein. Danke auch für die Einladung. Und ja, so Gott will, werde ich immer wieder kommen, so alle 2 Monate, und eine Botschaft bringen. Und ich kenne Familie Taxis von der Gemeinde in Heilbronn, wo wir zusammen waren. Und bin verheiratet mit Julia. Wir sind zusammen seit 2001, haben 6 Kinder. Das ist mein Erstgeborener hier. Und genau. Sonst alles andere werdet ihr noch erfahren. Vielleicht danach können wir noch miteinander reden. Ich hoffe, dass ich nichts Wichtiges vergessen habe. Genau. Vom Beruf bin ich Lehrer mittlerweile. Ich war im Einzelhandel immer nach dem Studium, und seit September vorletztes Jahres bin ich Lehrer in einer christlichen Schule für Wirtschaft und Gemeinschaftskunde. Genau. Gut. Also, vielleicht ist es nicht gewohnt hier, aber ich werde noch trotzdem auch ein Gebet machen. Wenn es in Ordnung ist, bleiben alle sitzen. Geht das?
Ja.
Ja, okay. Himmlischer Vater, wir danken dir, dass wir dein Wort hören dürfen. Wir wollen, dass dein Wort genau das ausrichtet, wofür du das sendest. Bitte helfe mir in der Verkündigung und helfe jeden Einzelnen beim Zuhören, ja, dass der Glaube im Herzen ist, die Zustimmung deines Wortes und auch den Willen und die Befähigung durch deinen Geist, dein Wort zu gehorchen und zu tun, auch dir Danksagung zu bringen und für bitte. Amen.
Amen.
Lass uns unsere Bibeln aufschlagen in 1. Petrus Brief. 1. Petrus Kapitel 1. Genau, es wäre auf jeden Fall schön, wenn ihr diese Bibelstelle offen vor euch habt, dann könnt ihr viel besser nachvollziehen, was wir nach und nach betrachten werden. Und ich werde nicht den Vers lesen, was ihr in euren Wappen habt von der Gemeinde, Vers 6. Da steht geschrieben, denn es steht geschrieben, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. So Gott will, in Zukunft. Wir werden uns heute beschäftigen mit den Versen 3 bis 9. Verse 3 bis 9. Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbe, das im Himmel aufbewahrt wird für uns, die wir in der Kraft Gottes bewahrt werden durch den Glauben zu dem Heil, das bereit ist, geoffenbart zu werden in der letzten Zeit. Dann werdet ihr auch jubelnd freuen, die ihr jetzt eine kurze Zeit, wenn es sein muss, traurig seid in mancherlei Anfechtungen, damit die Bewährung eures Glaubens, der viel kostbarer ist als das vergängliche Gold, das doch durchs Feuer erprobt wird, Lob, Ehre und Herrlichkeit zur Folge habe bei der Offenbarung Jesu Christi. Ihn liebt ihr, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt. An ihn glaubt ihr, obgleich ihr ihn jetzt nicht seht. Und über ihn werdet ihr euch jubelnd freuen mit unaussprechlicher und herrlicher Freude, wenn ihr das Endziel eures Glaubens davontragt, die Errettung der Seelen. Liebe Geschwister, Petrus schreibt diese Worte nicht an Suchende, nicht an Unentschlossene, sondern an Menschen, die bereits zu Christus gehören. an Heiligen, die zugleich Leidende auch sind, an Gläubige und zugleich an Angefochtene. Er spricht zu Christen, die wissen, was es heißt zu glauben, aber auch zu Christen, die erleben, dass der Glaube schwer wird. Vielleicht kennst du das. Du glaubst, aber die Freude ist leiser geworden. Du weißt, dass Christus lebt, aber dein Alltag fühlt sich unerquicklich an. Du hältst fest, aber manchmal mit müden Händen. Genau zu solchen Christen spricht Petrus. Und er beginnt nicht mit Ermahnung, sondern mit Anbetung. Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Warum? Weil der Blick auf Gott der Anfang jeder geistlichen Erneuerung ist. Und das ist die erste Lektion, die wir heute sehen möchten. Wenn dein Blick müde wird, richte ihn neu auf Gottes Barmherzigkeit. Vers 3. Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten. Petrus beginnt diesen Abschnitt nicht mit einer Analyse der Probleme seiner Leser. Er beginnt nicht mit einer Aufforderung, nicht mit einer Ermahnung, nicht mit einer Diagnose ihres geistlichen Zustands. Er beginnt mit Lobpreis. Lobpreis zu Gott, dem Vater. Und das ist bemerkenswert. Denn Petrus schreibt an Christen, die unter Druck stehen, die angefochten sind, die sich fremd fühlen in dieser Welt. Und doch sagt er nicht, ich weiß, wie schwer ihr es habt. Er sagt zuerst, gelobt sei Gott. Das ist sehr wichtig. Wenn dein geistliches Leben müde geworden ist, dann ist das oft nicht deshalb so, weil Gott weniger barmherzig geworden wäre, sondern weil dein Blick enger geworden ist. Wir Christen neigen dazu, unser geistliches Befinden an uns selbst zu messen, an unserer Beständigkeit, an unserer Disziplin, an unserem inneren Freude, an unserem Gebetsleben. Und wenn wir dann merken, dass all das schwankt, beginnt unser Herz unruhig zu werden. Aber Petrus lenkt den Blick bewusst weg von uns und hin zu Gott. Paul, kann ich dich um normales Wasser bitten? Es tut mir leid, ich komme nicht zurecht mit Kohlensäure. So, zuerst das Wasser, dann fällt das von meinem Jackett weg. Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Nicht gelobt sei mein Glaube. Nicht gelobt sei meine Treue. Nicht einmal gelobt sei meine Hoffnung, sondern gelobt sei Gott. Warum? Weil Petrus weiß, alles in unserem Christsein beginnt und bleibt Gnade. Dankeschön. Er sagt ausdrücklich, der uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit. Warum soll er gelobt sein werden? Aus seiner Barmherzigkeit. Es kommt von ihm. der uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit, nicht aufgrund unserer Entscheidung für Jesus, nicht aufgrund unserer Reife, nicht aufgrund unserer geistlichen Stabilität, sondern aufgrund seiner großen Barmherzigkeit. Das Wort groß ist hier nicht schmückend, sondern notwendig. Gottes Barmherzigkeit ist nicht knapp bemessen, nicht situationsabhängig, nicht launisch. Sie ist groß, reich, überfließend. Paulus sagt genau dasselbe, wenn er schreibt, er, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle dahingegeben hat, wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Römer Kapitel 8. Anders gesagt, wenn Gott dir Christus gegeben hat, dann wird er dir nicht ausgerechnet jetzt die Barmherzigkeit entziehen. Wenn er den höchsten Preis bezahlt hat, dann wird er dich nicht auf halbem Weg fallen lassen. Lieber Bruder, liebe Schwester, vielleicht kämpfst du gerade innerlich. Vielleicht bist du enttäuscht von dir selbst. Vielleicht hast du den Eindruck, du müsstest weiter sein. Vielleicht ist dein Glaube leiser geworden. Nicht rebellisch, sondern müde. Dann höre das Evangelium neu. Gottes Barmherzigkeit war nie eine Reaktion auf deine Stärke. Sie war immer die Quelle deiner Kraft. Petrus erinnert Christen nicht an etwas Neues, sondern an etwas Grundlegendes. Und er merkt, diese grundlegenden Sachen sind nicht irgendwas Theologisches, weiß ich nicht wo. Das sind grundlegende Dinge. Und wir tun gut, wenn wir uns daran erinnern. Ich meine, wie sollen wir sein? Kindlich, ja. Wir müssen dies aufnehmen, was jedes Kind verstehen kann. Aber aufnehmen, wie ein Kind es aufnimmt im Glauben. Und genau das brauchen wir. Wenn der Blick müde wird, keine neuen Methoden, sondern eine erneuerte Ausrichtung. Darum beginnt geistliche Erneuerung nicht mit mehr Aktivität, sondern mit Anbetung. Nicht mit Selbstkorrektur, sondern mit einem erneuten Staunen über Gottes Wesen. Wenn Petrus sagt, gelobt sei Gott, dann lädt er seine Leser ein und auch uns, den Blick wieder zu heben. Weg von der eigenen Schwäche, weg vom inneren Mangel, weg von der geistlichen Erschöpfung, hin zu dem Gott, der barmherzig ist, der treu ist, der gehandelt hat, der nicht zurücknimmt, was er in Christus gegeben hat. Und genau dort beginnt neue Kraft. Die zweite Lektion, die wir daraus lernen. Wenn du schwankst, erinnere dich, dass deine Hoffnung lebt. Deine Hoffnung lebt. Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten. Petrus spricht hier nicht zu Menschen, die noch nicht glauben, wie ich davor gesagt habe. Er spricht zu Christen. Und genau deshalb ist seine Wortwahl so wichtig. Er ruft sie nicht zur Wiedergeburt auf. Er stellt sie nicht in Frage. Er prüft nicht, ob sie wirklich Christen sind. Er erinnert sich an etwas, das bereits geschehen ist, der uns wiedergeboren hat. Petrus sagt nicht, ihr müsst euch neu bekehren. Er sagt, vergesst nicht, was Gott bereits an euch getan hat. Christen schwanken nicht, weil sie keine Hoffnung hätten. Sie schwanken oft, weil sie den Charakter ihrer Hoffnung vergessen. Darum sagt Petrus nicht nur, ihr habt Hoffnung, sondern ihr habt eine lebendige Hoffnung. Das ist mehr als ein schönes Bild. Es ist eine theologische Aussage, Hoffnung als gegenwärtige Realität. Hoffnung ist hier nicht bloß etwas Zukünftiges. Nicht nur eines Tages wird alles gut. Nicht nur am Ende wartet der Himmel. Simon Kistemaker weist darauf hin, dass diese Hoffnung nicht nur im Himmel aufbewahrt ist, sondern jetzt schon Leben in sich trägt. Sie gehört zum gegenwärtigen geistlichen Zustand des Christen. Du lebst nicht von Hoffnung auf Vorrat. Du lebst aus einer Hoffnung, die jetzt wirksam ist. Darum ist christliche Hoffnung nicht Wunschdenken. Sie ist keine psychologische Technik. Sie ist keine positive Einstellung. Sie ist Leben aus Leben. Und warum ist diese Hoffnung lebendig? Petrus sagt es klar. Ihr merkt, das sind keine schönen Worte einfach. Er sagt warum. Durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten. Unsere Hoffnung lebt, weil Christus lebt. Ihr sollt leben, weil ich lebe. Wenn du, das ist unsere dritte Lektion, wenn du an der Zukunft zweifelst, deine Hoffnung steht auf der Auferstehung Christi. Wenn du an der Zukunft zweifelst, deine Hoffnung steht auf der Auferstehung Christi. Steht da. Ihr merkt, wenn ihr denkt, 1. Korinther 15, das Evangelium, worauf ihr steht, ist etwas Festes. Da stehen wir. Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, immer noch Vers 3, der uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten. Hier liegt der Anker der christlichen Hoffnung. Petrus führt seine Leser und uns ganz bewusst weg von der subjektiven Ebene und hin zu einem objektiven Fundament. Er erinnert Christen nicht zuerst an ihre Gefühle, nicht an ihre Erfahrungen, nicht an ihre geistlichen Siege oder Niederlagen, sondern an ein Ereignis, das außerhalb von ihnen geschehen ist. Ein historisches Ereignis. Die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten. Und das ist sehr wichtig. Denn Zweifel an der Zukunft entstehen oft genau dann, wenn wir beginnen, unsere Sicherheit aus unserem Inneren abzuleiten. Aus unserer Standhaftigkeit. Aus unserer Freude. Aus unserer Glaubensgefühl. Aber Petrus weiß, das trägt nicht. Darum bindet er die Hoffnung der Christen nicht an ihr Empfinden, sondern an einem historischen, unwiderruflichen Akt Gottes. Ohne Auferstehung, das müssen wir wirklich klar verstehen, gäbe es keine Wiedergeburt, keine lebendige Hoffnung, keine bleibende Gewissheit. Alles christliche Leben steht und fällt mit dieser einen Tatsache. Paulus formuliert das radikal in 1. Korinther 15. Ist Christus nicht auferweckt worden, so ist euer Glaube nichtig. Wenn Jesus nicht auferstanden wäre, dann seid ihr das Allermiserabelste, was es gibt. Was macht ihr hier? Ihr könntet mit den anderen Fahrrad fahren heute. Naja, heute ist ein bisschen kalt, das ist kein gutes Illustration. Aber ihr wisst, was ich meine. Okay, eine warme Schokomilch. Aber Christus ist auferstanden, sagt Paulus weiter. Er ist auferstanden. Und Petrus redet genau so. Er schreibt nicht im Konjunktiv. Das heißt, er sagt nicht, wenn Christus auferstanden wäre. Christus ist auferstanden. Darum ist christliche Hoffnung nicht hypothetisch, nicht wackelig, nicht spekulativ, sondern begründet. Vielleicht kennst du das. Du blickst nach vorne und spürst Unsicherheit. Wie wird es weitergehen? Werde ich durchhalten? Was kommt noch auf mich zu? Was ist mit Krankheit, Verlust, Tod? Und Petrus beantwortet diese Frage nicht, indem er Zukunftsszenarien entwirft. Er sagt nicht, es wird schon alles gut. Und ihr könnt euch vorstellen, diese Christen hatten viele Probleme, zu denen er schreibt. Er sagt etwas Tieferes. Christus ist auferstanden. Und damit sagt er, dein Heil hängt nicht an deinem Durchhalten. Deine Rettung hängt nicht an deiner geistlichen Konstanz. Deine Zukunft hängt nicht an deiner Kraft. Sie hängt an Christus. Paulus sagt es so. Paulus sagt es so. Wenn wir mit ihm verbunden sind in seinem Tod, so werden wir es auch in seiner Auferstehung sein. Römer Kapitel 6. Das ist Bundeslogik. Was Christus betrifft, betrifft alle, die mit ihm verbunden sind. Wenn Christus aus dem Tod hervorgegangen ist, dann wirst du es auch. Wenn Christus am Kreuz für unsere Sünden bezahlt hat, dann bist du ihm begriffen. Wenn Christus lebt, dann ist dein Leben vor Gott gesichert. Und darum dürfen Christen selbst in Phasen des Zweifels diese Wahrheiten festhalten. Christus lebt, also ist dein Heil nicht gefährdet. Du wirst nicht versehentlich verloren gehen. Gott verliert seine Kinder nicht. Christus lebt, also ist dein Leben nicht das letzte Wort. Leiden ist real. Aber es ist nicht endgültig. Auferstehung folgt auf Tod. Christus lebt. Also ist deine Zukunft sicher. Nicht, weil du alles im Griff hast, sondern weil Christus lebt und regiert. Jesus selbst sagt, Offenbarung 1, Vers 18, und ich bin der Lebende. Und ich war tot und siehe, ich lebe von Ewigkeit zu Ewigkeit. Wenn du heute an der Zukunft zweifelst, dann lädt Petrus dich ein, deinen inneren Halt neu zu verlagern. Nicht auf deine Stabilität, auf deine geistliche Form, auf deine momentane Zuversicht, sondern auf den Auferstandenen. Oder anders gesagt, wenn dein Glaube wankt, dann halte dich nicht an dein Herz, halte dich an Christus. Denn er lebt. Und weil er lebt, lebt auch deine Hoffnung. Eine lebendige Hoffnung. Die vierte Lektion, die wir lernen aus diesem Bibelabschnitt, sehen wir in den Versen 4 bis 7. Wenn dich Prüfungen treffen, Gott bewahrt dich und läutert deinen Glauben. Das sind Prüfungen. Wenn dich Prüfungen treffen, Gott bewahrt dich und läutert deinen Glauben. Verse 4 bis 7. Zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbe, das im Himmel aufbewahrt wird für uns, die wir in der Kraft Gottes bewahrt werden durch den Glauben, zu dem Heil, das bereit ist, geoffenbart zu werden in der letzten Zeit. Dann werdet ihr euch jubelnd freuen, die ihr jetzt eine kurze Zeit, wenn es sein muss, traurig seid in mancherlei Anfechtungen, damit die Bewährung eures Glaubens, der viel kostbarer ist als das vergängliche Gold, das doch durchs Feuer erprobt wird, Lob, Ehre und Herrlichkeit zur Folge habe bei der Offenbarung Jesu Christi. Kann man hören, Herr Benner? Danke. Petrus verschweigt nichts. Die ihr jetzt eine kurze Zeit, wenn es sein muss, traurig seid in mancherlei Anfechtungen. Er beschönigt nichts. Er geistlicht das Leben nicht weg. Er sagt nicht, Christen sind immer stark. Es geht ihnen immer gut. Komme zu Jesus, dann ist alles gut. Er sagt, ihr seid traurig. Und er schreit an Christen. Beides gehört zusammen. Christsein bedeutet nicht, dass Leid verschwindet. Christsein bedeutet, dass Leid nicht sinnlos ist. Das ist Christsein. Und genau deshalb spricht Petrus hier nicht nur tröstend, sondern auch klarstellend. Das brauchten diese Geschwister. Mehr Licht in dieser Verfolgung, in dieser Traurigkeit. Mehr Licht. Ja, wie sehr kommt der Widersacher, wenn wir gerade müde und traurig sind und will uns einreden, wie sein Bruder kommt oder wir eine Verkündigung hören und der Heilige Geist durch sein Wort macht alles wieder deutlich. Dann sind wir wieder fröhlich. Hier Petrus möchte diesen Geschwistern, die in allerlei Anfechtungen waren, in viel Traurigkeit, wollte ihnen Klarheit schenken. Er hilft Christen, ihre Prüfungen richtig einzuordnen, im Licht dessen, was Gott tut. Er sagt ihnen drei Dinge, die du hören musst, wenn Prüfungen dich treffen. Erste Sache, dein Erbe ist sicher. Dein Erbe ist sicher. Vers 4, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbe, das im Himmel aufbewahrt wird für uns. Petrus lenkt den Blick bewusst weg von jetzt, hin zu dem, was bleibt. Dreimal sagt er, was dieses Erbe ist. Unvergänglich. Es stirbt nicht. Unbefleckt. Es wird nicht verdorben. Unverwelklich. Es verliert nicht an Schönheit. Und warum diese dreifache Betonung? Weil alles Irdische genau das Gegenteil ist. Unser Besitz vergeht. Unsere Kraft lässt nach. So dass wir die Decke bis über den Kopf. Unsere Lebensumstände verändern sich. Sogar unsere Beziehungen sind zerbrechlich. Aber Petrus sagt, dein eigentliches Erbe ist davon nicht betroffen. Und dann kommt der entscheidende Satz. Dann kommt der entscheidende Satz, dass sie im Himmel aufbewahrt wird für uns. Nicht du bewahrst dein Erbe, nicht deine Treue, Nicht deine Wachsamkeit. Gott bewahrt es. Wenn du gerade den Eindruck hast, dass dir vieles entgleitet, dann darfst du wissen, das Entscheidende ist dir nicht entglitten. Dein Erbe liegt nicht in deinen Händen, sondern in Gottes Händen. Jesus sagt, sammelt euch Schätze im Himmel, wo weder Motte noch Rost sie fressen. Matthäus Kapitel 6. Und genau dort ist dein Erbe, im Himmel. Und Gott bewahrt es. Zweite wichtige Wahrheit, die du wissen sollst, wenn du in schwierigen Zeiten bist. Du selbst wirst bewahrt. Dein Erbe wird bewahrt. Also, wir können so sagen, das Erbe wird bewahrt. Der Erbe wird bewahrt. Die deutsche Sprache lässt das zu. Das Erbe und der Erbe wird bewahrt. Das heißt, du wirst bewahrt. Vers 5. Die wir in der Kraft Gottes bewahrt werden durch den Glauben. Petrus geht noch weiter. Nicht nur dein Erbe wird bewahrt, du selbst wirst bewahrt. Simon Kistemaker weist darauf hin, dass das Wort bewahrt hier aus der militärischen Sprache stammt. Es meint beschützt, abgeschirmt, bewacht, gesichert. Und das durch Gott. Das ist kein lockeres, Gott passt schon auf. Das ist aktive, kraftvolle Bewahrung. Dein Glaube hält nicht deshalb durch, weil du stark bist, sondern weil Gott dich hält. Der Glaube ist hier nicht die Ursache der Bewahrung, sondern das Mittel, durch das Gottes Bewahrung wirksam wird. Du klammerst dich an Gott, aber weil Gott dich zuerst festhält. Jesus sagt es unmissverständlich, niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Johannes 10. Nicht Leid, nicht Satan, nicht deine Zweifel, nicht deine Schwäche. Das heißt nicht, dass Christen nicht fallen. Aber es heißt, sie fallen nie aus Gottes Hand. Wenn du dich heute schwach fühlst, dann ist das kein Beweis gegen deinen Glauben. Es ist eine Gelegenheit, dich neu an den zu halten, der stark ist. Und jetzt die dritte wichtige Wahrheit. Deine Prüfungen haben ein Ziel. Deine Prüfungen haben ein Ziel. Vers 6 bis 7, die wichtigen Worte. Wenn es sein muss, traurig in mancherlei Anfechtungen, damit die Bewährung eures Glaubens. Diese, wenn es sein muss. Wenn es sein muss, sei dir traurig. Wenn es sein muss. Petrus sagt nicht, wenn es passiert, wenn es halt kommt. Er sagt, wenn es nötig ist. Das bedeutet, deine Prüfungen sind kein Zufall. Sie sind keine Strafe, sie sind keine Willkür, sie stehen unter Gottes Weisheit. Und dann sagt Petrus, wozu sie dienen. Damit die Bewährung eures Glaubens. Gott ruft nicht, um dich loszuwerden. Er ruft, um sichtbar zu machen, dass dein Glaube echt ist. Er ruft, um dein Glaube zu stärken. Er ruft, um dich zu reinigen. Petrus vergleicht das mit Gold im Feuer. Gold wird nicht verbrannt, um zerstört zu werden, sondern um gereinigt zu werden. Und doch sagt Petrus, dein Glaube ist kostbarer als Gold. Und warum? Warum ist es kostbarer als Gold? Weil Gold vergeht, Glaube nicht. Weil Gott irdisch ist, Glaube himmlisch. Weil Gold einen Marktwert hat, Glaube einen himmlischen Wert. Und dann kommt das Ziel. Lob, Ehre, Glaube. und Herrlichkeit bei der Offenbarung Jesu Christi. Nicht dein Lob, nicht dein Ruhm, nicht deine geistliche Leistung, sondern Christus wird verherrlicht. Dein Durchhalten ehrt Christus. Dein Vertrauen im Leid verherrlicht Christus. Dein Festhalten an Gott, auch wenn alles wankt, bringt ihm Ehre. Und eines Tages, bei der Offenbarung Jesu Christi, wird sichtbar werden, dass keine Träne umsonst war. Und so kommen wir zu unserer letzten Lektion heute. Wenn du Christus nicht siehst, deine Liebe, dein Glaube und deine Freude sind dennoch real. Du siehst Christus nicht. Und doch, deine Liebe, dein Glaube und deine Freude sind real. Verse 8 bis 9. Ihn liebt ihr, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt. An ihn glaubt ihr, obgleich ihr ihn jetzt nicht seht. Und über ihn werdet ihr euch jubelnd freuen, mit unaussprechlicher und herrlicher Freude, wenn ihr das Endziel eures Glaubens davontragt, die Errettung der Seelen. Petrus weiß, seine Leser haben Jesus nie gesehen. Ihr kennt diese aufgeblasene, ich habe Jesus gesehen. Nein, 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 Petrus weiß, meine Leser haben ihn nicht gesehen. Sie haben ihn nicht gehört. Sie haben seine Wunder nicht erlebt. Sie waren nicht dabei am See Genezareth oder im Obergemach. Und dennoch sagt Petrus etwas Erstaunliches. Ihn liebt ihr, an ihn glaubt ihr, über ihn freut ihr euch. Dein Glaube ist nicht zweitklassig, weil du Christus nicht gesehen hast. Deine Liebe ist nicht weniger echt, weil du ihn nicht berühren konntest. Deine Beziehung zu Christus ist nicht schwächer, weil sie im Glauben geschieht. Paulus sagt es so, wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. 2. Korinther 5. Und genau darin liegt geistliche Reife. Liebe ohne Sehen und doch echt. Das ist ein Merkmal jedes einzelnen Christen. Das ist etwas, was er allgemein sagt. Er sagt das nicht zu den geistlichen, reifen Menschen da. Zu allen Christen. Ihr liebt ihn. Liebst du ihn? Ich meine, wie sagte es Paulus? Wer den Herrn Jesus Christus nicht liebt, und dann geht es weiter, der sei verflucht, sagt er. Kennt ihr das? Wer den Herrn Jesus Christus nicht liebt, der sei verflucht. Seht ihr das? Paulus geht auch davon aus. Die Gesegnete lieben den Herrn Jesus. Sie lieben ihn. Wenn der Herr Jesus dich begegnet hat, wenn er dich mit seiner Stimme gerufen hat, wenn du zu ihm im Glauben gekommen bist, liebst du ihn. Erinnerst du dich an den Moment, wo der Herr dich gerufen hat? Erinnerst du dich, als er dich gerettet hat und die Freude, die du hattest, die Tränen, die geflossen sind, die Liebe, wie steht in Römer 5, Vers 5? Die Liebe Gottes ist in unseren Herzen ausgegossen worden, durch den Heiligen Geist, den uns gegeben worden ist. Die Liebe Gottes ist uns gegeben. Ihn liebt ihr. Liebe zu Christus ist kein Ergebnis äußerer Beweise, sondern Frucht innerer Gemeinschaft. Du liebst ihn nicht, weil du ihn gesehen hast, sondern weil er sich dir im Evangelium offenbart hat. Vielleicht empfindest du diese Liebe nicht immer gleich stark. Vielleicht ist sie manchmal leise, manchmal angefochten, manchmal überlagert von Sorgen. Aber Petrus spricht nicht von emotionaler Intensität, sondern von echter Beziehung. Liebe zu Christus bedeutet nicht, dass du ihn immer stark fühlst. Sie bedeutet, dass dein Herz ihm gehört, auch wenn Gefühle schwanken. Oh, ich kriege schon Ärger, die Zeit ist um. Ich mache ganz schnell noch das Ende, okay? Wir sind fast fertig. Glaube ohne Sicht und doch tragfähig. An ihn glaubt ihr, obgleich ihr ihn jetzt nicht seht, sagt weiter der Vers 8. Das ist kein blinder Glaube, sondern ein begründeter. Ein Glaube, der auf dem Wort Gottes und auf der inneren Gewissheit des Heiligen Geistes ruht. Petrus lobt diese Christen, weil sie nicht auf Zeichen angewiesen sind, um festzuhalten. Sie glauben mitten im Alltag, mitten im Leiden, mitten in der Unsichtbarkeit. Dein Glaube ist nicht schwach, weil du Fragen hast. Er ist nicht wertlos, weil du nicht alles verstehst. Er ist echt, wenn er sich an Christus klammert, auch im Dunkeln. Freude mitten im Leid, Vers 8. Und über ihn werdet ihr euch jubelnd freuen, mit unaussprechlicher und herrlicher Freude. Petrus weiß, dass diese Christen leiden. Das hat er gerade auch gesagt, und dennoch spricht er von Freude, nicht von oberflächlicher Freude, sondern von einer Freude, die er mit zwei starken Worten beschreibt. Unaussprechlich, sie lässt sich nicht vollständig in Worte fassen, herrlich, sie trägt bereits den Glanz der kommenden Herrlichkeit in sich. Diese Freude ist echt und doch ausgerichtet auf das Ziel. Wenn ihr die Verse 6 anschaut und dieser Vers hier, merkt ihr, dass hier geht es um eine bestimmte Art von Freude. Vers 6 sagt, dann werdet ihr euch jubelnd freuen, und dann erklärt er weiter, aber wann? Vers 7 sagt wann? Bei der Offenbarung Jesu Christi. Und hier in dem Vers 8 sagt er, über ihn werdet ihr euch jubelnd freuen, mit unaussprechlicher und herrlicher Freude, wenn ihr das Endziel eures Glaubens davontragt, die Errettung der Seelen, also bei der Offenbarung Jesu Christi. Hier spricht um eine bestimmte Freude. Also wenn jemand sagt, oh, ich erfahre nicht eine unaussprechliche Freude, ich erfahre nicht eine herrliche Freude. Hier geht es um eine Freude, die noch kommen wird. Das, was jetzt da ist, ist, wir lieben ihn, obgleich wir ihn nicht gesehen haben. Wir glauben an ihn, obgleich wir ihn nicht sehen. Und das, was kommt, ist eine unaussprechliche und herrliche Freude bei unserer Errettung. Wir werden uns jubeln freuen. Und das müssen wir verstehen. Weil manche legen da den Nachdruck in diesen emotionalen Teil der Freude, was so abstrakt ist, ja? Liebe Geschwister, ja, wir sollen uns freuen. Paulus hat gesagt, freut euch im Herrn. Und abermals sage ich euch, freut euch. Das ist eine Aufforderung. Und tatsächlich freuen wir uns im Herrn. Aber wir müssen auch zu diesem Ziel schauen. Es kommt der Tag, wo wir uns jubeln freuen werden. Ja, erhebt eure Häupter, springt vor Freude, denn eure Rettung ist nahe. Ja? Wir freuen uns, da ist eine übernatürliche Freude, wenn wir denken an den Herrn. Hast du letzte Woche an die Wiederkunft Jesu Christi gedacht? Ich meine, hier ist das, was uns eine unaussprechliche und herrliche Freude gibt. Ja, wer an seine Wiederkunft denkt, der reinigt sich selbst, sagt Johannes. Wir brauchen das. Es wird der Tag kommen. Wenn Paulus sagt, dass wir zuerst werden die Entschlafene auferstehen und danach wir mit ihm werden den Herrn begegnen, stellt euch vor, was für Freude. Es wird hier gesagt. Jubeln freuen. Es ist nicht so, wir gehen zum Herrn. So. Nein, jubeln freuen gehen wir zum Herrn. So, das Ziel ist sicher. Das Letzte. Die Errettung der Seelen. Das ist keine ungewisse Hoffnung, sondern eine feste Zusage. Petrus sagt nicht, ihr werdet das vielleicht bekommen, sondern ihr bekommt das. Das Ziel deines Glaubens steht fest, nicht weil du alles richtig machst, nicht weil du perfekt glaubst, sondern weil Christus treu ist. Jesus sagt, ich werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Das ist der Herr. Er spricht. Johannes Kapitel 14. So, Bruder, Schwester, du bist wiedergeboren, du hast eine lebendige Hoffnung, dein Erbe ist sicher, dein Glaube wird bewahrt, deine Prüfungen sind begrenzt und Christus wird sich offenbaren. Darum halte fest, nicht aus eigener Kraft, sondern im Vertrauen auf den Auferstandenen. Lobe Gott, nicht weil alles leicht ist, sondern weil Christus lebt. Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Amen. Lass uns beten. Ist es mir erlaubt, Gott zu beten? Ja, okay. Himmlischer Vater, stärke deine Kinder, die müde geworden sind. Richte unser Blick neu auf Christus, den Auferstandenen. Tröste uns in Prüfungen und bewahre unseren Glauben. Und lass unsere Hoffnung lebendig bleiben, bis wir deinen Sohn sehen. Amen.